Genau, also ich hoffe, dass das auch mit mir gut funktioniert hier heute. Ihr habt gerade eben schon in einer Bildmeditation ja fast den Predigttext von heute schon einmal gehört. Ich will ihn aber trotzdem lesen, weil das meine Gedanken auch genau zu diesem Text passen. Und zwar Markus 4, das sind die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? So viel zum Text. Es ist ein ganz klassischer Bibelberichttext, ganz bildhaft, mit ganz wenigen Worten erzählt. Und das hat für mich gerade den Reiz, den dieser Text ausmacht. Der Evangelist Markus schafft es immer wieder, wenn man es liest, mit nur ein paar Sätzen ganz gewaltige Szenen vor Augen zu malen. Es gelingt ihm kontrastreich, die Beziehung und den Glauben der Jünger immer wieder darzustellen. Und wie auch in diesem Text nimmt er Leser, Zuhörer immer ganz mitten hinein. Und das geschieht hier auch in diesem Text. Man ist plötzlich mittendrin. Und so will ich euch auch mitten hineinnehmen in diesen Text. Was da geschieht, warum es geschieht und wie angedeutet ist, geht es in meiner Predigt gar nicht so sehr um den großen Sturm und um den Wirbel, sondern eher um die Stille und was dann entsteht. Der Text beginnt am Ende einer Wirkungs- und Predigtreihe am Ufer des Galiläischen Meeres. Jesus muss müde und erschöpft gewesen sein und er zieht sich sofort nach der Abfahrt vom Ufer mit seinen Jüngern zurück und schläft. Warum diese Reise beginnt und ausgerechnet am Abend bzw. bei Nacht, das wird gar nicht erklärt. Die Zahl und der Namen der Mitreisenden werden nicht erwähnt und ich nehme an, dass es sich dabei um den engsten Kreis der Jünger gehandelt hat. Mehrere Boote sind mit ihnen unterwegs, aber sie werden auch danach nicht mehr erwähnt, was mit ihnen im Sturm passiert und so weiter. Der See selbst spielt im Wirken Jesu eine ganz wichtige Rolle. Hier beginnt sein Wirken, hier trifft sich die Gruppe der Jünger erstmalig. Es gibt Wundertaten, Heilungen, Predigt und alles hat immer irgendwie Bezug zu diesem See Genezareth, immer alles in Bezug zu dem, zu den Menschen, die dort leben und ja, zu dieser Örtlichkeit. Und selbst als Auferstandener trifft er dort nochmal auf einen Teil der Jünger. Von dort gründet er eine Glaubensgemeinschaft und setzt das Fundament für die christliche Kirche. Und hier in Markus 4 ist es eine Begegnung mit den Naturgewalten auf dem See. Die Vollmacht Jesu weitet sich also auf diesen Bereich aus. Und interessant ist, dass dieser Sturm, von dem wir hören, eine tatsächlich real existierende Bedrohung ist, ein echtes Wetterphänomen, das es dort gibt. Denn der See Genezareth hat durch seine Lage und Temperaturgefälle zwischen Land und Wasser und diesen Abwinden, die da entstehen, jetzt komme ich wieder als, ich hatte das hier, glaube ich, schon mal, dass ich versucht habe, Gewitter zu erklären. Ne? Das lassen wir mal. Also auch Meteorologie liegt mir nicht so sehr, aber es gibt eine Möglichkeit, wo Winde und Temperaturen aufeinandertreffen und dann entsteht auf Wasserflächen Sturm und nur auf diesen Wasserflächen ganz stark. Und die Bevölkerung, die dort lebt, die weiß um diese Stürme und um dieses Wetter. Das gehört zu ihrem Leben dazu, denn viele der Menschen, die dort leben, leben auch von der Fischerei. Und die kämen im Leben nicht auf die Idee, bei solch einem Wetter zu Nachtzeiten hinaus auf diesen See zu fahren. Das würden die nicht tun, denn man spielt mit seinem Leben. Und interessant ist zu wissen, dass viele von den Menschen damals nicht schwimmen konnten. Also selbst das wäre nicht möglich gewesen, mit einem Boot zu kentern und dann zu schwimmen oder irgendwie Rettungsboote oder Rettungswesten zu haben. Es war ganz klar, wenn man auf dem Wasser ist und das Boot da kentert, dann wird man ertrinken. Kein Ausweg. Also eine echte Bedrohung, von der man hätte wissen müssen und können. Und nichtsdestotrotz, mitten auf dem See, im Boot, der Sturm kommt und die Jünger schöpfen wie verrückt das Wasser aus dem Boot. Und hinten drin der schlafende Jesus. Ich finde es so nett, dass er auf einem Kissen schläft. Also im Text steht tatsächlich, dass er da ein Kissen hat. Also das heißt, der schläft wirklich. Der ruht nicht nur, der ist nicht nur so ein bisschen in Pause. Der schläft tief und fest. Ein wenig erinnert mich der Text an die Jona-Geschichte. Mit dem Unterschied, dass Jona auf der Flucht vor Gott ist und auf der Flucht vor seiner Berufung, weil das, was er zu tun hat, nicht tun möchte. Jesus und Jona schlafen mitten im tosenden Sturm. Um den Sturm zu besänftigen, muss Jona über Bord gehen. Um den Sturm zu besänftigen, muss Jesus ein Wort sprechen. Es sind also doch zwei unterschiedliche Geschichten, obwohl sie sich in Teilen ähneln. Jesus scheint trotz tiefem Schlaf nicht abwesend zu sein. Entschuldigung, zumindest haben ihn die Jünger nicht vergessen. Die Jünger klammern ihn nicht aus, sondern sie suchen Hilfe bei ihm. Obwohl viele von ihnen erfahrene Seeleute sind. Da sind Fischer unter ihnen, da sind Menschen dabei, die ihr Leben im Grunde bisher auf Booten und auf dem Wasser zugebracht haben. Und sie rufen Jesus. Irgendwie haben sie wohl den Eindruck, dass Jesus da was mit zu tun haben könnte oder dass er helfen könnte oder dass er irgendwie vielleicht wenigstens das Boot mit leer schöpft. Mitten in dieser lebensbedrohlichen Sturmgewalt entsinnen sie sich Jesu Macht und seiner Wirkung. Sie rufen, tu was, hilf uns, wach auf. Und zu Recht herrscht Todesangst. Und dann tut sich was. Jesu Worte haben in dem Moment etwas von dem Exorzismus einiger Heilungs- und Austreibungsgeschichten. Auch da knapp, anweisend, befehlend, schweig. Das ruft er in den Sturm hinein und augenblicklich ist Stille. Sofort legt sich der Sturm und das Wasser beruhigt sich. Und es sieht aus, als wäre nichts gewesen. Die Stille, die dann entsteht, bringt so eine Art Vakuum. Da ist etwas plötzlich weg. Und dann dauert es, bis etwas an dessen Stelle tritt. Und in dieser Zeit Stille. Sie ist zwar erhofft und in Todesangst herbeigerufen worden, ja, und nun? Die angespannten Muskeln müssen sich erst einmal entspannen. Die Angst muss weichen, bis ganz klar wird, es ist vorbei. Wirklich. Das Adrenalin braucht so seine Zeit, um sich im Körper wieder abzubauen. Und die Gedanken, die Gefühle, die vorher so präsent waren, brauchen ebenfalls ihre Zeit, um neuen Platz zu machen. Anpassung an die neue Situation. Krisen, auch lebensbedrohliche, sind vielleicht manchen von euch bekannt. Großer Schreck, vielleicht sogar Angst. Vielleicht sind manche Krisen so schwerwiegend, dass sie existenziell sind und es auch nicht möglich ist, sich selbst daraus zu helfen, sie von alleine aufzulösen, sie zu bewältigen. Die Gebete und der Ruf nach Eingreifen, Handeln, Rettung durch Gott, das sind ganz wichtige Dinge, die gläubige Menschen dann brauchen, um nicht aufzugeben. Und sie sind andere Gebete als die Gebete, die in Ruhe und in Stille gebetet werden. Glaube trägt. Glaube stärkt und schenkt einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Auch hier, die Jünger sehen sich einer ausweglosen Situation bevor. Also das ist ganz klar, dass dieses Boot wird kentern in diesem Sturm. Und auch wenn wir das Wasser immer wieder rausschöpfen, ist die Chance, dass das gut geht, extrem gering. Was bleibt? Hilfe woanders suchen. Was bleibt, ist Jesus, der im hinteren Teil des Bootes ruht, so lange, bis sie ihn wach machen. Die Jünger erleben also, aus unmittelbarer Todesnähe gerettet zu werden. Und danach Ruhe. Die Seele kommt zur Ruhe. Und ich habe gelesen, dass das Wort Meeresstille, also genau das, was dann passiert, es beruhigt sich, spiegelglatte Oberfläche, diese Meeresstille, als meteorologisches Phänomen im Griechischen zugleich auch die innere Ruhe des Menschen beschreibt. Das ist ein und dasselbe Wort. Vielleicht kennt ihr das Wort als Seelenruhe. Wenn also jemand trotz äußerer Umstände in aller Seelenruhe etwas tut, habt ihr das schon mal erlebt? Menschen, die in Seelenruhe, obwohl drumherum alles Mögliche trubelt, ihr Ding machen. Jesus hat sich in aller Seelenruhe schlafen gelegt und ist dann aufgestanden, um mit einem Machtwort diese innere Seelenruhe auf die Welt zu übertragen. Er gibt dem Meer die Ruhe zurück und er gibt den Menschen, die in Angst sind, Ruhe und Frieden. Diese Verse sind zweierlei. Sie sind zum einen ein Naturwunder und zum anderen sind sie ein Rettungswunder. Und das sind zwei neue Dinge, die die Jünger von Jesus in diesem Moment kennenlernen. Sie kennen Jesus vorher als Lehrer und Gelehrten. Sie rufen ihn auch so an in dem Text. Lehrer, ne, was denkst du, was wir hier machen? Sterben. Und sie kennen ihn als Heiler, als Wundertäter in Heilungs- und auch so Austreibungssituationen. Aber sie kennen ihn noch nicht als einen, der die Macht über Naturgewalten hat. Und sie kennen ihn auch noch nicht als einen, der tatsächlich aus Todesnähe rettet. Das ist neu. Und das gilt es erst einmal zu verarbeiten. Und das ist auch eine große Spannung, in der die Wahrnehmung von Jesus steht. Die Bilder, die Menschen von Jesus im Kopf haben, ich, du, die Jünger, das sind Bilder aus unseren Erfahrungen und aus dem, was wir mit Jesus erlebt haben, was wir von ihm gelesen haben, was wir in Predigten gehört haben. Daraus entsteht unser Bild von Jesus, daraus entsteht das, wie wir ihm begegnen, auch aus unserem eigenen Leben heraus. Und dann kommt etwas Neues, ganz anderes hinzu. Das muss man erst mal verpacken. Und hinein in diese Stille, in diese Seelenruhe, ins Aufatmen, die Jesus schenkt, stellt er dann die Frage: Was ist denn mit eurem Glauben los, sagt mal? Habt ihr da nicht genug Vertrauen bisher gehabt? Und dann entsteht wieder eine Pause, eine Stille, in der dann aber plötzlich alles Mögliche ganz laut wird. Tja, wer ist er denn eigentlich? Was ist das für einer? Was ist das für ein Mensch? Was kann er? Was tut er? Die Jünger sind durcheinander. Und es gibt irgendwie keine Antwort, sondern vielleicht noch mehr Fragen. Das, was zwischendurch so einfach und so klar schien, das, was für die Jünger so feststand, wer Jesus ist, das scheint plötzlich wieder ganz anders. Ihr Glaube verändert sich und das kann auch Zweifel und Angst machen. Da sind neue Erkenntnisse, die sich unter das Alte mischen und sie können vielleicht nicht zu einem klaren Bild zusammengefügt werden. Und obwohl das Wasser sich beruhigt hat, bleiben die Fragen unruhig. Und es ist nicht einfach, so mal eben eine Frage zu beantworten. Wir kriegen im Text keine Antwort von den Jüngern. Wir kriegen im Text aber auch keine Antwort von Jesus, jedenfalls keine wortwörtliche. Und es wäre aber schön, das wäre doch einfach, wenn Jesus sagen würde, ich bin der und der und der und das alles zusammen macht dieses und daran könnt ihr euch jetzt orientieren. Wohl etwas, was wir alle kennen. Vieles ist dann doch so komplex, gewaltig und widersprüchlich, dass wir uns dann nichts mehr wünschen als eine einfache Lösung, als eine Antwort. Das wäre doch gut. Einfach mal Ruhe. Vielleicht auch wieder Kontrolle haben über das, was man so denkt, über das, was man so glaubt, über das, was die eigenen Ansichten sind, Werte. Und wenn man dann weiter schaut und denkt, dann merkt man ganz schnell, dass es eben nicht so einfach ist, dass es nicht schwarz-weiß ist, dass es nicht für alle das Gleiche ist, dass die Antwort nicht einfach ist und dass die Zukunft nicht schnurgerade ausführt und dass man nicht weiß, ob es richtig oder falsch ist, so wie man gerade denkt und handelt. Und das kann Angst machen, das kann unsicher machen. Und das gilt für alle Themen des Lebens. Das gilt für Wissenschaft, an einem Punkt zu sein, an dem man denkt, so ist es jetzt gerade, aber es entwickelt sich. Das gilt für Politik, das gilt für Gesellschaft, das gilt für den Glauben. Tiefer Glaube und gelebte Hoffnung treffen sich ständig mit neuen Erfahrungen, mit Krisen, auch mit Zweifeln. Wo wir in einem Moment Gottes Macht erleben und begreifen, können wir sie im nächsten Moment vielleicht gar nicht erkennen und für uns erkennbar machen. Der Text liefert ebenfalls keine Antwort, sondern lässt nach einer ganz tiefen Erfahrung, nach einer wirklich umstürzenden Krisenerfahrung alles offen. Die Jünger, die Jesus vorher kennengelernt haben, eben als den Lehrer, wenn man davor schaut, direkt vor den Text, den ich gerade eben gelesen habe, dann sieht man, dass in Kapitel 4 tatsächlich nur Gleichnisse stehen. Also Jesus als Lehrer. Es gibt davor in Kapitel 2 und 3 auch noch Heilungen und auch Begegnungen mit Geistern und Dämonen. So haben sie ihn kennengelernt. Und das, was dann direkt danach wieder folgt, sind tatsächlich auch weiter Heilungsgeschichten und auch wieder Predigen. Das heißt also, hier geschieht etwas ganz Neues. Etwas, was den Jüngern vielleicht auch Angst macht. Und so ist es manchmal mit dem Glauben, dass es keine Antworten gibt, dass es ein Lebensweg ist, auf dem man unterwegs ist, auf dem man ständig etwas Neues entdecken kann. Dass es auf der einen Seite wunderbar sein kann, immer Neues dazuzulernen und manchmal ist es eine große Herausforderung. Und auch ich möchte keine Antwort geben. Auch ich möchte das offen lassen. Ich traue mich das an dieser Stelle, weil ich die eine Antwort nicht habe, sondern mir deutlich wird, Gott ist größer als das, was ich sehen kann und als das, was ich erlebe. Und da würde der eine Satz oder die drei Sätze das nicht annähernd beschreiben und vielleicht auch gar nicht das treffen, was du denkst und was du glaubst. Immer für eine Überraschung gut. Amen.